Guten Abend und herzlich willkommen zum Kirchenfest im Radio BEO. Nächsten Sonntag ist Betttag. Darum reden wir in unserem Bibelgespräch über das bekannteste Gebet, das Unser Vater oder das Vater Unser. Das ist das einzige Gebet, das Jesus Christus seinen Jüngern und Jüngerinnen gelehrt hat. Es ist das bekannteste Gebet im Christentum und wird von den Christen und Christinnen von allen Konfessionen gebetet auf der ganzen Welt. Das Gebet ist so allgemein formuliert, dass jeder und jede in seinem Leben drin vorkommt. In der ersten Bitte geht es um Gott. Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Dann kommen unsere Anliegen. Das Lebensnotwendige, Versuchung, Schuld und Vergebung. In diesem Gebet kommen wir nicht als Einzelpersonen vor, sondern immer in der Gemeinschaft. Unser Vater, gib uns, was wir brauchen, wir vergeben. An diesem Gespräch hat mitgemacht Gabriele Berz. Sie ist Gemeindeleiterin in der katholischen Kirche zu Spiez.
Gebet ist für mich ein Versuch, in den Raum von Gottes Liebe einzutreten, wo ich gleichzeitig unendlich wichtig und auch unendlich unwichtig bin. Ich bin ganz angenommen und ganz aufgehoben und ich bin ein Teil von Gottes großem Ganzen.
Dabei war auch der Tim Henni, Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Zadelboden.
Gebet ist für mich zu anerkennen, dass Gott Gott ist und dass ich Mensch bin. Dass ich kann loslassen, dass ich befreit werde aus meiner Selbstzentriertheit und meine Hänge leer vor Gott kann haben und sie von ihm neu kann füllen.
Dabei war auch Judith Dummermuth, Offizierin in der Hilsarmee Adelboden-Frutigen.
Also Gebet ist für mich so wie Schnaufen. Schnaufen, das tue ich unbewusst manchmal und nicht wahnsinnig konzentriert und passiert einfach. Also Beten gehört wirklich zu meinem Alltag, zu meinem Leben. Ich tue regelmässig jeden Tag beten. Ich probiere gleichzeitig, so wie beim Schnaufen, auch zwischendurch ganz wirklich bewusst zu schnaufen. Und so ist zum Beispiel der Tagesabschluss schon seit manchem Jahr von meinem Mann, von mir, dass wir eben das Unser Vater zusammen beten.
Am Mikrofon begleitet euch der Andreas Zimmermann durch diese Sendung. Gebet ist für mich wie ein Blick durch einen Feldstecher. Ich sehe Jesus oder Gott ganz gross und bin völlig fokussiert auf ihn und ganz auf ihn ausgerichtet. Die Musik, die wir hören, sind ganz unterschiedliche Vertonungen vom Gebet «Unser Vater». Wir fangen gerade an mit einer hebräischen Version.
La hotem la nuit.
Radio BO, ihr hört das Bibelgespräch über das Gebet «Unser Vater».
Ich lese aus dem 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Verse 9 bis 13. Jesus sagte, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen.
Es ist ja auffallend, aber unser Vater, was für eine Bedeutung hat das wohl, dass Jesus das Gebet im Plural formuliert hat? Unser, uns, wir.
Also was mir aufgefallen ist, wenn man ja das Gebet, das ist ja nicht einfach isoliert, das ist in einem Zusammenhang in dieser Rede von Jesus, an dieser Bergpredigt, wie man sagt, und dass er vorher den Leuten erklärt, wenn sie beten, sollen sie das nicht hoch offensichtlich auf der Strasse oder in der Synagoge noch schier unter Bezahlung machen und Applaus, sondern wirklich jedes für sich eben in die Kammer gehen, in das Vorratskämmerli, wo man abschliessen kann, wo es kein Fenster hat, so soll man beten. Und jetzt sagt er, unser Vater, also nicht etwas, wo nur ich bin, mein Vater im Himmel, sondern unser Vater. Und da ist so etwas, wo in dieser Vertrautheit im Vorratskämmerli mit meinem Gott zu wissen, dass ich aber verbunden bin, weltumspannend mit all meinen Glaubensgeschwistern, und zu wissen, auch wenn ich vielleicht alleine bin, wo das jetzt gerade beten, dann gehören wir doch zusammen, wir haben einen gemeinsamen Vater. Es ist eine Familie, wo eben der Vater für alle ist.
Für mich ist es auch ein Ausdruck von der jüdischen Tradition, weil Jesus hat als Jude gebetet und dieser ganze Individualismus, wie wir ihn ja kennen und leben, der ist ja neu. Und fürs jüdische Denken ist man immer als Gemeinschaft vom Volk vor Gott getreten. Und ich denke, dass das irgendwie schon auch da mitspielt. Und das Beten ist dann schon der Akt von der persönlichen Beziehung, aber ich bin immer ein Teil von diesem Volk. Und drum ist dieses Unser Vater für mich sehr naheliegend.
Ich kann da eigentlich nur noch ergänzen, also ich bin fasziniert irgendwie von dieser Spannung. Eben einerseits sagt Jesus, man soll sich zurückziehen, allein sein, aber nicht vor den Leuten. Und gleichzeitig eben unser Vater, und wie du schon hast gesagt, Judith, nicht mein Vater. Und eben so die Spannung, man soll sich zurückziehen und gleich ihre Gemeinschaft, das fasziniert mich irgendwie. Eben, es geht nicht darum, dass man vor den Leuten gesehen wird. Gleichzeitig sagt Jesus nachher, ein paar Sätze vorher oder nachher in der Bergpredigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater preisen. Also das ist irgendwie so eine Spannung. Es geht nicht darum, gesehen zu werden, es geht aber wirklich darum, sich zurückzuziehen, dort, wo einem nur Gott sieht. Und gleich ist Glaube nicht nur eine Privatsache, es ist zutiefst gemeinschaftlich und so eine Auswirkung hat auch gegen aussen.
Es ist eben nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch.
Ja.
Und am Schluss ist es die Herzenshaltung.
Ich denke auch, dass es gar nicht, das Schlimme ist nicht gesehen zu werden, sondern zu beten, um gesehen zu werden. Und das ist ja schon nicht genau das Gleiche. Also das Entscheidende ist, denke ich, dass es um die Beziehung geht. Ich bete, weil ich damit meine Beziehung, unsere Beziehung zu Gott ausdrücke und nicht um irgendwo Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube auch, dass dieser Text, wenn du betest, dann geh in deine Kammer, da ist eigentlich der Punkt ja liegt darauf. Bete nicht, damit die anderen finden, du bist jetzt aber ein cooler Typ, wie gut du betest, sondern bete, weil es dir um Gott gehen muss.
Genau, und das ist ja so ein Urbedürfnis vom Mensch, irgendwie gesehen zu werden. Wir machen ja so vieles schon kleine Kinder wollen unbedingt, dass Mami und Papi sehen, was sie machen. Schau Mami, schau Papi, was ich da machen bin. Aber auch später, in unserer digitalen Welt, man macht ja so vieles, man kann ja kaum einen Ausflug mehr machen, ohne dass man es noch gar muss föteln und posten und das alles sehen. Und da denke ich, umso aktueller der Aufruf von Jesus eben, dass es eben nicht darum geht, gesehen zu werden von anderen. Also, dass man betet, damit man gesehen wird, sondern dass man an den Ort kann kommen, wo man wirklich unter dem Blick von Gott ist, der uns viel gnädiger anschaut, als unter den Blicken von Menschen, die uns vielleicht verurteilen oder umeinander vergleicht, sondern eben wirklich unter dem Blick von Liebe. Und das sagt ja Jesus, Gott ist im Verborgenen. Also der Vater ist der, der im Verborgenen ist, und dort werden wir wie gesehen.
Ich möchte wieder ein bisschen zurückkommen zum Unser Vater. Wir sind jetzt hier beim Kämmerli und so ein bisschen gelandet. Ich denke, dass unser zeigt mir, wie eine Gemeinschaft Jesus wichtig ist, also das Zusammensein. Und ich stelle mir das viel vor beim Beten, beim Unser Vater. Also man betet das ja auch viel im Gottesdienst und so. Einfach, wenn ich das Unser Vater bete, beten sicher tausend andere gleichzeitig in einer völlig anderen Sprache auch zu Unser Vater. Und das gibt mir schon so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl. So. Ist da nicht irgendwo alleine da, sondern es sind hunderte, tausende, die zu dem Unser im Unser Vater zusammengehören. So.
Ich denke, wenn er das zu den Jüngern sagt, hat es ja auch so ein kleines bisschen eine pädagogische Aussage drin. Also nicht jeder Einzelne betet und es ist der liebe Gott und ich, sondern er schafft damit ja auch unter den Jüngern eine Gemeinschaft. In dem Moment, wo ich mit dir bete, unser Vater, da anerkenne ich ja irgendwie, dass wir schon verbunden sind.
Unser Vater ist ja so ein bisschen zweiteilt. Es sind zuerst drei Anliegen, wo wir sollen beten, wo für uns vielleicht nicht ganz sofort verständlich sind, warum jetzt das am Anfang ist. Unsere Gebete für wahrscheinlich anders an. Um was sollen wir zuerst beten im Unser Vater und warum sind die drei Sachen am Anfang?
Ich glaube, dass die drei Sachen zuerst stehen. Das hat Jesus nicht irgendwie willkürlich gemacht, wenn er ja nichts von dem allem willkürlich gemacht hat, sondern es zeigt ganz klar, zuerst von dem reden, was Gott will. Nicht, was ich will, nicht, was wir wollen als Menschen. Also es ist ein Aufruf in dem Sinn gegen den Eigenwillen, gegen Selbstsucht. Es ist eine Art Reinigung und es ist auch Gottes Verherrlichung in meinem Leben. Das soll wie Platz haben.
Ja, ich denke so, es geht im ersten Schritt einfach mal darum, wie eben anzuerkennen, dass es nicht um uns geht. Wir Menschen drehen, denke ich, ständig um uns selber und sind auch immer mit etwas beschäftigt. Und hier einfach wirklich mal so das Kapitulieren und das Anerkennen, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Das ist vielleicht auch schon mal ein erster Schritt vor Umkehr. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Befreiung, zu merken, ich muss nicht ständig um mich selber drehen, es geht nicht nur um mich, da gibt es noch etwas, was viel grösser ist als ich. Und einfach dann die Ausrichtung einfach mal auf den Gott, wo eben ja schon vom Alten Testament her das erste Gebot, dass man Gott allein soll anbeten, oder? Das ist wirklich das, um was es geht, dass eben Gott im Zentrum steht und das ist nicht niederdrückend, sondern das ist eine Befreiung. So. Das ist der Gott, der uns befreit und eben, wo wir sogar dürfen Vater zu ihm sagen.
Aber dein Wille soll geschehen, meine, dein Reich soll kommen. Und das ist so etwas Wunderbares, dass das mit dem darf anfangen. Dass die Last, die wir manchmal herumtragen und meinen, wir müssen noch das, noch selbst, noch dieses, dass wir das ganz bewusst abgeben.
Also ich höre da aber schon trotzdem auch schon einen gewissen Appell draus. Also ich höre jetzt nicht einfach, du machst dann schon, sondern ich höre schon auch, Gottes Ordnung ist eigentlich der erste Teil vom Vater unser. Und wir haben schon auch die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die irgendwie durchgesetzt wird oder mitzuhelfen. Also ich würde es jetzt nicht so verstehen, dass ich jetzt einfach bete, dein Reich komme und dann hoffe ich, dass es von alleine passiert, sondern das andere ist durchaus für mich schon auch drin.
Total einverstanden. Also das gehört beides unbedingt zusammen. Schon von Anfang an. Und die Bitte, dein Name werde geheiligt. Also ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber das ist ja auch sehr oft von dem alttestamentlichen jüdischen Glauben her schon der Name von Gott, der sehr wichtig ist. Und die passive Formulierung, werde geheiligt. Also da ist einerseits wie das Bekenntnis, es nicht wir sind aktiv da in erster Linie, sondern Gott selber. Und gleichzeitig eben sein Name soll geheiligt werden unter uns. Das heisst, das, was wir machen als Menschen, soll dem entsprechen, wo Gottes Wille ist, dass wir nicht, also wenn wir nicht so leben, das sehen wir ja schon im Alten Testament bei den Propheten, wie es Gottes Wille entspricht, oder eben, dass sein Name entheiligt wird, dann eben umso wichtiger die Bitte, dass sein Name geheiligt wird, eben, dass sein Reich und sein Wille sollen geschehen, dass das wie unter den Menschen, wie bei uns wirklich kann, Hängen auf uns bekommen, Realität wird.
Aber vielleicht könnten wir da noch ein bisschen einsetzen, also eben die drei Sachen, sein Name heiligen, sein Reich soll kommen, die Wille geschehen. Gibt es Beispiele, Ansätze, wie wir das heute können verwirklichen? In unserem, in meinem Alltag.
Dass Gottes Wille soll geschehen, heisst ja, dass vieles hier auf dieser Erde eben nicht seinem Willen entspricht. Und das heisst nicht, dass wir sein Willen für uns vereinnahmen können, weil es eben gerade sein Willen und nicht unser, oder? Und das ist für mich eigentlich eine grosse Hoffnung. So vieles, was auf dieser Erde läuft, offensichtlich nicht dem Willen von Gott entspricht, nicht gut läuft, das hat nicht das letzte Wort, das muss nicht so sein. Da gibt es noch etwas anderes. Das ist eigentlich eine grosse Hoffnung, dass eben da noch ein anderer Wille ist, ein guter Wille für alle Menschen. Und das ist eben auch völlig klar, wenn ich das bete, dann tue ich immer auch das reinnehmen, dass ich mein Teil dazu tue, was in meiner Macht steht, dass ich da beitrage, kann dazu, also dass ich etwas dazu kann beitragen, was einfach in meiner Macht steht. Das ist sozusagen immer das Bekenntnis, wenn ich bete, dass ich zwar nicht selber muss der sein, der es wie durchsetzt, aber ich tue all das, was mir an Macht steht, um das dazu beizutragen.
Also ich tue mir eigentlich am schwersten mit dem geheiligt werde dein Name, da mir was Konkretes vorstellen zu können. Und habe aber so für mich dann irgendwann beim Vorbereiten gedacht, so im Sinn von mach, dass wir deinen Namen groß sein lassen. Und dann habe ich gemerkt, dass das für mich was ganz Wichtiges ist, gerade schon als erste Bitte, weil es irgendwie davor schützen könnte, dass ich meine, was Gott so genau will. Also, dass ich einfach meinen eigenen Willen, mein eigenes Beten in was Größeres einordne und irgendwie denk, ja, dieser Gott, der macht dann schon, aber er macht halt vielleicht anders, als ich das will und trotzdem so dieses Vertrauen zu haben, dass es was gibt, was drumherum ist und schützt und führt. Also ich glaube, so beim Vorbereiten habe ich selbst da was gelernt mit diesem den Namen groß sein lassen.
Ich denke gleich, also einfach mir, aber mir beten, sein Wille soll geschehen. Was heisst das? Was fördern wir? Wo tun wir Raum auf, dass der Wille geschehen kann? Also das geht so ring ums Ja, wir beten das so ring, das ist ganz klar, aber...
Das Vater-Unser-Gebet ist ja mitten in dieser Bergpredigt von Jesus. Also das ist ja das Herzstück der Bergpredigt. Und Jesus ist ja in dieser Bergpredigt sehr konkret so die ganz ethischen Grundsätze, wie man so handeln soll. Und das ist so schön, dass das Gebet eben da im Zentrum ist, dass es eben letztlich nicht nur um unseren Aktivismus geht, um unser Handeln, sondern eben wirklich um das Gebet. Aber eben nicht nur um das Gebet. Das ist nicht einfach irgendeine geistliche, rein geistliche Idealwelt, sondern eben wirklich ganz konkret, wie wir mit den Menschen umgehen. Da können wir in der Bergpredigt lesen, was das alles bedeutet, wenn das Reich von Gott kommt. Das hat Jesus uns vorgelebt. Jesus ist nicht einfach eine Idee, sondern wirklich ein konkreter Mensch, der hat gelebt, der mit konkreten Menschen zu tun hat. Also es hat mit dem ganz konkreten alltäglichen Leben einfach auch zu tun.
Mir ist immer noch wichtig, dass die Bergpredigt, das hat er alles auf einem kleinen Bereich dahin, als der Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen ist und stattgefunden, und die Sprache, die Bilder sind auch alle von dort genommen. Und ich frage mich dann eigentlich immer, was ist so eigentlich die Grundessenz von dem, was Jesus will? Und dann denke ich, er will das geglückte, freie, aufrechte Leben für alle, Gerechtigkeit und Frieden. Und drum ist es mir immer noch wichtig, dass man es nicht zu fest auf das Individualethische dann reduziert. So, sonst ist man dann schnell auf dem seid nett miteinander und sagt einer übereinander nichts Böses. Das ist alles gut und wichtig. Aber heute in unserer Welt, glaube ich, hat das halt noch eine ganz andere Dimension. Und das scheint mir schon wichtig. Auch ich würde zum Beispiel die Verantwortung für die Schöpfung würde ich heute ganz bewusst reinnehmen. Eben auf dem Hintergrund, dass es heute ein Thema ist und dass man eigentlich gemerkt hat, wir haben diesen Kontakt zu der Natur, haben wir verloren, den vielleicht die Menschen vor 2000 Jahren halt noch viel mehr gehabt haben. Da musste man gar nicht so darüber reden. Und das scheint mir wirklich ganz wichtig, so dieses, für mich gibt es zwei Wörter. Das eine ist eben das Reich vom Frieden und Gerechtigkeit, was Jesus verkündigt, und das andere vom Johannesbild, Leben in Fülle für alle. Das ist sowieso der Grundboden von der Jesusbotschaft. Und das, denke ich, das ist der Wille, was geschehen soll.
Radio Beo, ihr hört das Bibelgespräch über das Gebet Vater unser. Nachdem Jesus in diesem Gebet Anliegen formuliert hat, die von Gott her kommen, kommen wir dann vor, unsere Anliegen vor. Wie könnte man die Anliegen, die für uns persönlich sind, kurz zusammenfassen?
Vielleicht gerade, um da anzuknüpfen, bei dem Leben in Fülle für alle, was ja die Bestimmung des Menschen ist, im Gemeinschaftsleben mit Gott, mit den Mitmenschen. Und das, was ja eigentlich das ist, was es zerstört, ist ja die Sünde, wo wir uns von Gott und unseren Mitmenschen entfremden. Das ist die Schuld, wo hier ist eben ein spannendes Wort, ist Schuld und nicht Sünde. Sünde sind ja vielleicht eher moralische Vergehen und Schuld ist ja das, wo wir anderen schuldig bleiben, oder? Also es geht ja das, was wir haben unterlassen. Wir können eigentlich noch viel mehr machen. Also wir bleiben einfach immer noch viel schuldig. Und da einfach die Bitte, dass Gott uns das alles vergibt und uns eben auch so führt, dass wir eben in dieser Gemeinschaft mit ihm bleiben können und dass er uns auf dem Weg vom Leben führt und bewahrt. Und gleichzeitig dann auch die ganz konkrete Bitte, das ist genau die Mitte vom Vater unser, einfach das, was wir heute brauchen. Das Brot, wir sind Menschen, wir brauchen Wasser, wir brauchen Brot, das gehört einfach auch dazu. Also es geht da nicht nur um rein geistliche Anliegen, sondern wirklich um das ganz konkrete Materielle, um die materielle Not von den Menschen.
Und darum könnte man eigentlich zusammengefasst sagen, es geht um die Erhaltung vom irdischen Leben. Schlicht und einfach. Also rein lieblich. Eben, wir brauchen das tägliche Brot, aber es geht auch um die Schuld, wo wir ja alle irgendwie in irgendeiner Form immer wieder mit uns umschleppen oder anderen angetan haben und nicht loslassen können. Und so weiter, das, was unser Herz so schwer macht. Das ist für den inneren und für den äußeren Mensch das, was wir jeden Tag brauchen.
Bei der Vergebung, wir sollen vergeben, stolpern ich immer wieder drüber und das gibt mir viel nachher. Wir sollen vergeben, also Gott vergibt uns, wie wir vergeben haben. Es ist eigentlich Vergangenheit, das Ganze. Und da denke ich manchmal so, ups, ja, habe ich vergeben und tue nie vergeben. Also ich bin dort ganz stark gefordert, nicht nur die Vergebung von Christus, sondern ich muss das weitergeben, ich. Und das ist für mich schon immer wieder so ein Stupf, ja, ist dir etwas bewusst, ist etwas unternehmen, etwas ansprechen, was auch immer dran ist. So.
Ja, es gehört wie beides zusammen. Man kann nicht Vergebung empfangen, wenn man nicht auch selber vergibt. Das ist das, was der Matthäus hier oder Jesus hier sagt. Das gehört wie zusammen. Also du kannst eben deine Hänge nur neu füllen, wenn du sie loslässt. Also du kannst nicht Vergebung empfangen, wenn du nicht auch Vergebung kannst weitergeben kannst. Das gehört irgendwie so stark zusammen. Ich glaube, die Gefahr ist dann mehr, dass man es wie liest als eine Bedingung. Wir müssen zuerst selber vergeben haben, sonst wird uns, ich glaube, das ist schon nicht gemeint. Also, das wäre ja dann, da kommen wir in einen religiösen Leistungsdruck. Es ist einfach wirklich das Loslassen einfach auch und die Sache in die Vergebung einlassen.
Aber das, was du sagst im Vers 14, heisst es nachher, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Das ist Vers 15. Also ich würde sagen, klarer kann es Jesus gar nicht sagen. Wir wollen es einfach oft nicht hören. Weil wir das Gefühl haben, ja, aber ich bin ja im Recht. Der hat ja so gemein und der ist so fies und darum kann ich nicht und ich und so weiter. Ich glaube, das ist ein lebenslanges Thema. Immer und immer und immer wieder. Und vielleicht ist das Problem manchmal von uns Christen, vielleicht auch so von unseren freikirchlich prägten Glaubensvorstellungen, wenn ich mich quasi mal bekehrt habe, eben die Sünde in dem Sinn abgelegt habe, dann ist wie alles gut. Aber darum sollen wir ja beten, immer und immer und immer wieder, ohne Unterlass, wie es auch heisst. Und da gehört die Vergebung ganz zentral dazu. Es ist der Schuldenerlass von den Leuten, die an mir schuldig geworden sind, damit auch das, was ich schuldig geworden bin, manchmal bewusst, sehr bewusst, und manchmal aber und ganz viel sicher auch unbewusst, dass mir das vergeben wird. Und es ist es bedingt einander. Und man kann das nicht lösen. Auch wenn es schwer ist für uns manchmal. Und es am Stolz genagt.
Also ich denke, die ersten drei Bitten, die haben wir ja schon gebetet eigentlich, wenn wir so weit kommen. Und wenn wir ja schon das mit dem Willen und mit dem Reich schon geregelt haben, also eigentlich, wenn wir schon alles getan haben, dass Gottes Reich kommt und dass sein Wille geschieht, dann ist es mit den Schulden eigentlich ja gar nicht mehr so ein Problem. Also, ja, also vielleicht ist es ein bisschen falsch interpretiert, aber ich denke, im Kontext ist das wie eine Folge. Also für mich sind eigentlich diese drei Bitten im zweiten Teil wie so sichtbare Zeichen, wie das Zusammenleben dann gehen würde, wenn das mit den ersten drei Bitten, mit dem Willen und dem Reich und der Heiligung vom Namen, wenn das schon verwirklicht ist.
Ja, und das Gleiche mit dem unser täglich Brot. Das, was ich heute brauche, so viel, wie ich brauche. Eben das auch, das hat ja mit dem Gottesbild zu tun. Ist Gott der, der mir ein paar Brösmeli ab dem Tisch aber gnädig lässt unter den Tisch fallen, dass ich nicht ganz verhungere? Nein, das ist nicht Gott. Gott gibt genug für heute fortwährend.
Und da würde ich gerne noch mal kurz auf das Bezug nehmen, was du vorhin gesehen hast, Gabriele, dass es eben wirklich nicht ein individualistisches, es geht nicht um rein das Individualistische, sondern eben wirklich um die Gemeinschaft. Wo Jesus stiftet ja da eine neue Gemeinschaft. Also es geht wirklich auch, wir sagen heute, es geht um Kirche, oder? Also um die neue Gemeinschaft, wo man eben zusammen unterwegs ist und eben einander muss können vergeben, muss können zueinander schauen, eben wir sind abhängig von Gott, dass er uns das gibt, was wir brauchen, aber wir sind auch verantwortlich zu teilen, oder? Das gehört wie beides einfach dazu. Das ist das, wie die Gemeinschaft, die er auch stiftet.
Also wenn ich das jetzt bete und habe irgendwie Schwierigkeiten mit demjenigen, der da neben mir ist, und wir beten das miteinander, dann kann ich ja eigentlich davon ausgehen, dass wir beide es jetzt wieder gut haben miteinander, weil wir ja beide nach oben gebetet haben, dass wir uns die Schulden erlassen. Und das ist ja wie eine andere Ordnung, die dann entsteht.
Genau, und dort geht es dann aber auch nicht mehr um das, das ist das, was ich vielleicht vorher auch sage, um den religiösen Leistungsdruck, sondern wenn ja Gott im Zentrum steht, dann ist es er, wo der Ursprung ist. Wir lieben, wo er zuerst geliebt hat. Und dann wird das dann wie möglich. Und dann wird das auf das Mal dann auch ein Geschenk, das wir annehmen und weitergeben können. Und natürlich nachher einander auch bedingt.
Wir beten ja um unser Vater, führe uns nicht in Versuchung. Und da fragen sich viele, führt uns der Gott wirklich in Versuchung?
In den letzten Jahren in der katholischen Kirche wurde da stark darüber diskutiert, kann das wirklich so sein, dass Gott in die Versuchung führt? Oder wie könnte man allenfalls besser oder richtiger beten? Und man hat sich da ja nicht richtig geeinigt, beziehungsweise die Länder haben unterschiedliche Fassungen, sich für unterschiedliche Fassungen entschieden. Der Anstoß dazu ist ja spannenderweise vom Papst Franziskus gekommen. Und die Franzosen, die Französischsprachigen, die beten jetzt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Und die Italienischsprachigen beten, verlasse uns nicht angesichts der Versuchung. Und theologisch ist das sicher unbestritten, dass das eindeutiger ist, wenn man das so betet. Aber ich denke, es ist immer so, es ist natürlich auch eine Tradition. Man betet jetzt diese Worte, die betet man seit so vielen Jahren, und das ist auch ein Grund, weshalb man jetzt dann in der deutschsprachigen, also im deutschsprachigen Gebiet, das nicht geändert hat bis jetzt.
Ich glaube, ich würde es auch, also da zählt zum Glück letztlich nicht meine eigene Meinung, aber ich würde es jetzt auch so lassen, aber führe uns nicht in Versuchung, auch wenn wahrscheinlich eher damit gemeint ist, schon mit anderen Bibelstellen, dass aber Gott uns schon nicht in Versuchung führt, vielleicht eine Glaubensprüfung, so etwas kann es schon geben, das liest man in der Bibel. Aber es gibt auch andere Stellen, wo es wirklich heisst, dass Gott nicht der ist, der uns versucht. Und dort ist vielleicht schon, eben, ist wahrscheinlich auch das gemeint, dass er uns bewahren vor Versuchung. Aber für mich geht es eben dort auch wirklich auch um eine Anerkennung von, es geht um Ehrfurcht, so. Ich habe es wie nicht im Griff. Ich selber, ich bin irgendwie auch, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich bin wirklich komplett angewiesen auf Gott letztlich.
Ich für mich probiere ab und zu, nicht immer, eben, weil einfach die Tradition und das Gewohnte überhand nimmt. So. Probiere ich zu beten, führe uns in der Versuchung. Also einfach, dass Gott Versuchungen gibt es, das ist klar, das wissen wir alle, erleben wir alle. Aber dass Gott auch da dabei ist, so führe uns in der Versuchung.
Also für mich gibt es Situationen, wo Gott eigentlich so fern und so dunkel ist. Also ich denke so, der Ölberg zum Beispiel, also wo sich Jesus ja auch völlig verlassen gefühlt hat. Warum hast du mich verlassen? Und es gibt Situationen, wo ich meine, es ist schon unglaublich viel sagen zu können. Auch dann ist er da. Auch so ganz im Dunkeln. Und ich würde jetzt sagen, auch in der Versuchung ist er da. Also er ist immer da. Und weil ich das glauben kann, dass am Schluss halt Gott durch das Dunkel, durch den Ölberg wieder zur Auferstehung führt, drum habe ich persönlich jetzt auch nicht so Mühe zu beten, führe uns nicht in Versuchung, weil ich denke, seit Jesus das Dunkel besiegt hat, ist ja Versuchung auch nicht das Ende.
Und das ist sehr passend, dass du das sagst vom Ölberg oder Garten Gethsemane. Das, also reden wir vom Gleichen, oder, wo Jesus in dieser Anfechtung ist. Und das hätte ja nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Ist ja eigentlich auch das Vater unser, also bei der ersten Bitte, oder? Dass Gottes Wille so geschehen in dem Innen.
Und ich glaube, darum ist entscheidend, was für ein Gottesbild, das ich habe, wenn ich die Worte bete. Und wenn ich das bete, dann glaube ich, habe ich vor Augen einen Vater, der es gut will mit mir. Ein Hirt, der weiss, dass ich zwischendurch als Schaf einfach wirklich mal eine grüne Wiese und einen guten Ort zum Trinken brauche. Aber dann stelle ich mir in dem Sinne vor, das ist eben der Stecken und Stab, der mich im dunklen Tal durchdreht.
Unser Vater, voll Vertrauen rufen wir, unser Vater.
Radio Beo, ihr hört das Bibelgespräch über das weltumfassende Gebet «Unser Vater». Was ist mir persönlich beim «Unser Vater» oder beim «Vater Unser» wichtig geworden, jetzt beim darüber nachdenken und reden über das Gebet?
Also für mich persönlich ist schon ist das Gebet wirklich ein grosses Geschenk. Einfach auch zu wissen, wenn ich das Gebet aufrichtig bete, dann habe ich in dem Sinne das Nötige, das Wichtige, um das, was wirklich geht, dann habe ich das gebetet. Und zu wissen, dass ich mich einreihe in eine ganz, ganz, ganz lange Tradition von Menschen, die das schon gebetet haben, und auch einreihe in den grossen, weltweiten Leib Christi, das finde ich etwas Gewaltiges und ist ein riesiges Geschenk. Und wenn man dann das vielleicht auch so das erste Mal bewusst erlebt, also ich mag mich erinnern, dass das Gefühl von, wenn man in allen Muttersprachen von so einem internationalen Treffen, dass unser Vater betet, dann stimmt es manchmal mit der Länge der Worte ja nicht ganz, da muss man ein bisschen warten, weil wir auf Deutsch relativ schnell sind, dann habe ich das Gefühl, es ist so ein Vorgeschmack vom Himmel.
Ich kann da gerade anschliessen, ich war letzte Woche in Italien, ich habe im Bed-and-Breakfast-Zimmer habe ich den Fernseher angelassen und habe dann da einen katholischen TV-Sender geschaut und die hatten da gerade eine Messe gehabt. Und ich kenne die katholische Messe zu wenig gut, für das ich wirklich auf Italienisch folge. Aber beim Vater Unser habe ich jedes Wort natürlich verstanden und konnte mitbeten. Und das war einfach ganz ein schöner, besonderer Moment gewesen. Und einfach das Wissen, das ist so ein Geschenk, dass man einfach gemeinsam das kann beten und wirklich Gott nicht einfach als eine Idee oder als irgendjemand, den man nicht kennen, sondern wirklich als Vater gemeinsam darf anrufen.
Ich habe früher einmal mit einem Mitarbeiter einen Konflikt gehabt über längere Zeit und wie das ist so, man geht einander aus dem Weg, man ist nicht mehr zusammen, macht nur noch das Nötigste und so. Und nachher haben wir uns zusammengerauft, da habe ich mit einer vertrauten Person nachher ein Gespräch gehabt miteinander und all das auf den Tisch gebracht. Und wieder anfangen reden miteinander und anfangen ausbindeln, was was ist und einander auch bewusst vergeben. Und am Schluss von dem Gespräch haben wir alle drei miteinander zu unserem Vater gebetet. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment gewesen, wo man einfach, jetzt ist es wieder gut. Die Beziehung kann weitergehen, wir können weiter zusammenarbeiten. Das, was in diesem Gebet ist, ist wahr geworden und Wirklichkeit geworden. Das war so, wie wenn nach einem Gewitter die Sonne wieder in den hellen Strahlen vorschien.
Mir ist jetzt beim drüber reden und nachdenken, ist mir wieder neu bewusst geworden, dass im Vater-Unser-Gebet eigentlich alles drin ist, was zu einem guten, geglückten Leben gehört. Und mir geht es jedes Mal so, ich habe viele Jahre regelmäßig in der Dementenstation als Seelsorgerin gearbeitet. Und das war eigentlich immer das Letzte, was die Menschen noch konnten. Das war sowas Tröstliches und Würdiges, wenn sonst nicht mehr viel übrig bleibt. Und seitdem habe ich eigentlich immer auch Sorge in die Zukunft rein, weil ich denke, was werden die Menschen in 100 Jahren, was werden die noch für gemeinsame Worte haben, wenn sie dann so am Ende sind? Und das macht für mich das Vater-Unser-Gebet auch auf so eine ganz andere Art sehr wertvoll, weil es so eine gemeinsame Sprache ist, in der das ganze Leben drin ist und das kann sehr verbinden. Und für mich persönlich ist es auch immer sehr tröstlich in Zeiten, wo mir das Beten vielleicht schwerfällt, dass ich dann weiß, andere Menschen beten das jetzt weiter, bis ich dann auch wieder so richtig mit vollem Herzen mitbeten kann. Und das finde ich wunderschön.
Erbarme dich.
Dein Wille geschehe
tägliche Brot gib uns heute.
Erbarme dich.
Das tägliche Brot gib uns heute.
Erbarme dich. Unser Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme. Vergib du uns unsere Schuld,
Herr, erbarme dich.
Lass uns unseren Schuldner vergeben,
Herr, erbarme dich.
Unser Vater, dein Name, unser Vater im Himmel, dein Reich komme.
Und führe uns nicht in Versuchung,
erbarme dich.
Erlöse du uns von dem Bösen,
erbarme dich. Unser Vater im Himmel,
das ist das Kirchenfester mit dem Bibelgespräch gsi. Unser Vater, ein Gebet für alle. An diesem Bibelgespräch mitgemacht haben Gabriele Berz, Judith Dommermuth, der Tim Henni und ich, der Andreas Zimmermann. Nächsten Sonntag am Betttag hört ihr das Festprogramm von Kibio auf Radio BO. Vom 9. bis um 12. Am 10. wird der Gottesdienst aus der Kirche Fulensee direkt übertragen. Predigt hat der Pfarrer Patrick Wotford. Vor und nach dem Gottesdienst gehört ihr ein abwechslungsreiches Programm, zum Beispiel die Felicia lebt ein erfülltes Leben trotz einer Beeinträchtigung. Mit dem Glauben, mit einem grenzenlosen Einsatz werden in ihrem Leben Lösungen gesucht. Nach dem Gottesdienst sprechen wir dann über zwei Angebote, wo Kirche drin steckt. Gestaltet wird das Rahmenprogramm vom Roland Not. Das nächste Kirchenfester gibt's umher am Dienstag, am 9. mit dem Thema Gedenktag Hildegard von Bingen. Ihre visionäre Musik, Heilkunst und die spirituelle Weisheit inspirieren bis heute viele Leute. Gestaltet wird das Kirchenfester von der Orit Tempelmann. Vorher am Dienstag, am 8. hört ihr wie gewohnt das Kirchenstübli mit dem Tobias Kilchör, Gespräch, Bericht und Aktuelles aus den Kirchen aus der Region. Übrigens, diese Sendung oder ältere Kirchenfester kann man nachhören auf der Homepage kibio.ch. kibio.ch oder auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Da findet ihr auch Gottesdienst und die Kirchenstübleni. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andreas Zimmermann. Danke fürs Zuhören und euch allen einen schönen Abend. Behüt euch Gott.
Who art in heaven, allow it be. bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehen. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns heute unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.